Hallo und herzlich willkommen zum Bagdad Software Podcast. Heute ist Dienstag, der 23. November 2010 und ihr hört die 28. Folge. Am Mikrofon, wie immer, Christoph Hofmann, aka Sicarius. Wenn ihr mal auf den Kalender geschaut habt, in 4 Wochen ist schon Weihnachten, da wird es natürlich langsam mal Zeit, Geschenke reinzukaufen. Aber was legt man der Familie, Freunden oder Bekannten oder den Weihnachtsbaum? Oder noch viel schlimmer, was schenkt man sich eigentlich selbst? Die Antwort darauf ist Rechner-Upgrade. Doch was ist aktuell, was schon wieder veraltet und wo lohnt es sich bis nächstes Jahr zu warten? Um die Antworten auf diese und viele weitere Fragen geht es heute. Da jedoch Bagdad Softwares Hardware-Experte Timo keine Zeit hatte, muss heute der von Gamers Global dran glauben. Hallo Dennis.
Hallo, ich bin hoffentlich mehr als nur Aushilfe.
Schauen wir mal. Und da wir viel vorhaben, lass uns gleich ohne Umschweife loslegen. Ja, ich würde sagen, fangen wir mit dem interessantesten Thema an. Grafikkarten. Was haben denn Nvidia und AMD momentan so aufzubieten? Beziehungsweise die allererste Frage, wer ist momentan führend an der Geschwindigkeit?
Bei der reinen Geschwindigkeit ist momentan Nvidia führend. Die haben vor ganz kurzer Zeit erst die GTX 580 rausgebracht. Und das Ding schlägt momentan so ziemlich alles im Single-GPU-Bereich. Wenn man mutig und reich genug ist, um sich eine Grafikkarte mit 2 Grafikchips zu kaufen, dann hätte man mit der ATI 5970 doch noch ein paar Prozent mehr Leistung. Aber ob das sinnvoll ist, ist die andere Frage.
Ich gebe offen zu, dass ich die bei mir im Rechner drin habe.
Gut. Braucht viel Strom, kostet viel Geld, aber okay.
Sie braucht weniger Strom als die 4870 X2, glaube ich, hieß sie damals.
Okay, klar. Das Vorgängergeneration schließen wir da einfach mal aus. Die 580 ist auch beinahe so schnell wie die 5970. Also von daher, da tut sich schon was.
Jo. Aber bleiben wir noch mal, was tatsächlich interessant ist für die Käufer. Welche Grafikkarte würdest du denn jetzt explizit jemanden empfehlen, der jetzt aufrüsten möchte?
Naja, da momentan die Anforderungen bei den Spielen ja nicht mehr unbedingt ins Unermessliche steigen, würde ich persönlich da irgendwo einen Schnitt bei knapp 200 Euro machen maximal. Und dafür kriegt man momentan entweder eine ATI 6870 oder sogar schon eine GTX 470 von Nvidia. Und die sollten eigentlich schnell genug für so ziemlich alle Spiele auch in Full-HD-Auflösung sein.
Wo liegen momentan die Vorteile? Also wer liegt jetzt technologisch vorne, Nvidia oder AMD?
Schwer zu beantworten. Nvidia ist wahrscheinlich ein kleines bisschen zukunftssicherer, zumindest mit den aktuellen Karten. Die sind ein bisschen schneller bei Tessellation, was eben eins der gut genutzten Features von DirectX 11 ist. Dafür brauchen sie halt immer noch ein bisschen mehr Strom. ATI ist so die Vernunftlösung. Einige Leute meckern immer noch, dass die Treiber furchtbar schlecht werden. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
Relativ. Also mit der vorherigen Karte hatte ich eigentlich überhaupt keine Probleme und jetzt habe ich doch ab und zu kämpfen. Da muss ich zwischen 10.5er und dem aktuellen Treiber immer ein bisschen hin und her wechseln. Aber es geht durch Windows 7, kann man ja im laufenden Betrieb den Treiber immer rückwärts wechseln, vorwärts wechseln. Da ist es gar nicht so schlimm, dass mir das wirklich störend auffällt.
Ist natürlich ein bisschen Aufwand, klar. Naja, wie gesagt, also da treibermäßig, okay, wird ATI vielleicht in einigen Punkten noch ein bisschen nachholen müssen. Und Nvidia hat halt auch den Feature-Fortschritt. Also wer Physikspielereien für Physics haben will, um bei Mafia 2 eben doch noch ein paar mehr Fragmente wegsplittern zu sehen, der kommt um eine Nvidia-Karte oder um viel Basteln nicht herum.
Ich habe allerdings schon das Gefühl, dass dieses Physics irgendwie schon wieder auf dem absteigenden Ast ist. Also klar, Mafia 2, aber seitdem ist schon wieder überhaupt nichts mehr gekommen, wenn ich recht erinnere.
Du siehst das ganz richtig, aber das war eigentlich nie auf dem aufsteigenden Ast. Daher kann es eigentlich auch nicht absteigen. Es gab noch nie wirklich viel Unterstützung dafür. Ich meine, bei Unreal Tournament 3 haben sie irgendwie groß dafür beworben und dann war es nachher eine Map im Originalspiel, das es dann so ein bisschen zaghaft unterstützt hat. So wirklich toll und wichtig ist es nicht. Sieht schick aus, aber in 2, 3 aktuellen Spielen mehr auch nicht.
Viel wen lohnt sich denn eigentlich das Aufrüsten? Ich meine, dass ich jetzt meine alte 4800 auf eine 5900 aufgerüstet habe, das ist im Prinzip Schwachsinn. Also kein Spiel braucht diese Leistung eigentlich.
Höchstwahrscheinlich. Na gut, ich meine, so mit Metro 2033 und so 4 Jahre alten Spielen wie Crysis kann man tatsächlich immer noch auch die schnellen Karten fordern. Lohnen tut sich's für jemanden, der merkt, dass sein älteres Modell vielleicht schon anfängt, ein bisschen altersschwach zu werden. Lohnen kann sich's unter Umständen auch, wenn man vorhat, sich einen noch hochauflösenderen Monitor oder gleich ein paar von hinzustellen. Oder wenn man eben auf 3D-Techniken wie 3D Vision von Nvidia umsteigen möchte. Das kostet dann nämlich auch ganz kräftig Grafikleistung.
Bevor wir darauf eingehen, nochmal zurück, also vielleicht konkret, wer jetzt eine 3000er von Arti hat zum Beispiel, lohnt sich's aufrüsten oder?
Das kommt drauf an, was man spielt. Also wer da 5 Jahre alte Titel mitzockt und das in niedrigen Auflösungen, der kann es lassen. Aber sollte man dann halbwegs aktuellen Monitor haben und vielleicht auch ein paar neuere Spiele spielen möchten und wenn dann auch noch der Rest vom Rechner halbwegs mitspielt, dann kann sich das schon lohnen. Ganz schlau zum Beispiel als Aufrüstlösung ist die GTX 460 von Nvidia. Mhm. Braucht nicht wirklich viel Strom, ist durch die 6000er Karten von ATI massiv im Preis gefallen. Also ich habe mir so ein bisschen in den Hintern gebissen, ich habe noch 220 Euro für meine bezahlt. Jetzt kriegt man die schon für 130 und das war gerade mal 3 Wochen später. Also für den Preis, die Dinger da momentan haben, kann man da wirklich absolut unbesehen zuschlagen.
Und empfiehlst du es auch, also die Mittelklassen sind selbst ohne DirectX 11 schnell genug?
In den meisten Fällen. Es gibt immer so ein paar Spiele, die brauchen trotzdem noch ein bisschen mehr. Ich meine, Metro 2033 ruckelt bei mir auch etwas, wenn ich Kantenglättung einschalte und alle DirectX 11-Effekte einschalte. Aber glücklicherweise mag ich das Spiel jetzt auch nicht. Wenn jemand da wirklich großer Fan von dem Titel ist, dann sollte er da auch gerne 1 Euro mehr hinlegen, wenn es hübsch aussehen soll.
Du sprichst ja gerade was an, was mich jetzt ganz persönlich mal kurz von einem Experten interessiert. Die einen sagen, NTA-Lasing lohnt sich auf Full HD schon, also ist eigentlich Schwachsinn, das anzuschalten. Die anderen sagen, ohne 8-fach fange ich das Spielen gar nicht an. Was stimmt jetzt?
Das kommt ein bisschen drauf an, wie groß der Monitor bei der Auflösung ist, weil das ist ja nicht die reine Auflösung, die Kanten besser sichtbar in Treppchen auflöst, sondern es ist eben die Pixeldichte. Wenn ich ein 26-Zoll-Bildschirm habe mit Full-HD-Auflösung, dann sehe ich tatsächlich deutlich mehr Kanten, als wenn ich ein 22-Zoll-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung habe, weil der einfach deutlich höher auflöst. Also prinzipiell macht bei größeren Bildschirmen Kantenglättung auch bei Full-HD-Auflösung noch problemlos Sinn.
Wieder was gelernt, liebe Zuhörer?
Also mich nervt mit meinem 26-Zoll-Bildschirm ganz massiv, wenn ich ohne Kantenglättung spiele, weil es teilweise echt gruselig aussieht.
Es kommt teilweise aufs Spiel an. Also ich habe jetzt gestern mal wieder Counter-Strike Source gespielt, das sah schon schrecklich aus teilweise mit Kanten und Ecken.
Ja, es kommt wirklich aufs Spiel an. Ich meine, wenn du da mal den Gegenpol haben möchtest und alle Spiele wieder hübsch finden willst, dann tu dir mal OnLive an, das kann man momentan noch aus Deutschland starten. Das komprimiert so dermaßen kräftig runter, dass sieht jedes Spiel scheiße aus.
Aber es läuft auf dem Server erstmal in High Quality, das ist doch das Wichtigste.
Das ist toll, das ist furchtbar wichtig. Aber ich habe da mal so ein paar Minuten in Mafia 2 verbracht und es verglichen. Ich weiß schon, warum ich da einen schnellen Rechner unterm Tisch stehen habe.
Ich frage mich ja, ob der Administrator dann den ganzen Tag da sitzt und zuschaut, wie die ganzen Leute spielen.
Das kannst du ja theoretisch sogar selber machen. So Leute geben, die finden das toll. Also ich habe da immer so ein paar Spectators drauf, wenn ich spiele. Aber ob das so toll ist?
Ich meine, wir kommen jetzt zwar kurz vom Thema ab, aber bei den Let's Play-Videos und so ist das sicherlich interessant für die Anbieter, da auch so Live-Dinge anmachen zu können.
Vielleicht schon. Ich meine, es ist ein sehr futuristischer Blick, wenn man da in diese Arena geht und tausende kleine Spielefenster sieht, wo gerade Leute in live zocken und man klickt einfach wahllos eins von diesen Fenstern raus und schaut sich dann eben mal eine Viertelstunde an, wie derjenige da rumspielt. Das ist schon erhebend, aber naja, den ganzen Tag nicht.
Klar. Bleiben wir in der Zukunft und gehen wieder zurück zu den Grafikkarten. Du hast ja jetzt 3D Vision von Nvidia schon erwähnt. Ich weiß, du spammst da schon ein bisschen drüber, oder? Also
ja, ich bin durchaus angefixt. Gut, ich bin auch einer von den Menschen, die den Effekt sehen können. Ich kenne da einige Leute, denen setzt man die Brille auf und zeigt die beeindruckendsten Szenen, hält denen von mir aus die Oberweite von Lara Croft entgegen und ich sehe nichts, aber ich bin auch auf einem Auge blind. Ja, toll. Ist klar. Also ich find's toll. Das ist beeindruckend und das ist schön fürs Spielgefühl.
Ja, bist du wirklich davon überzeugt, dass das Zukunft hat? Also dass es wirklich irgendwann Mainstream mir nur noch so spielen werden, oder?
Nicht mit Brille, ganz eindeutig nicht. Das ist einfach die Hürde zu groß, sich so ein Ding aufzusetzen und von Rechner zu hocken. Wenn die Technik autostereoskopisch läuft, das heißt, der Bildschirm keine Brille mehr benötigt, sondern das Ganze in guter Qualität und Blickwinkel unabhängig auch mal so darstellen kann, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Mal davon abgesehen, alleine aus dem Grunde, weil die Grafikkartenhersteller ja weiterhin Gründe brauchen, immer schnellere Grafikkarten rauszubringen. Die Spieleprogrammierer kommen da ja nicht hinterher, ne?
Da ist momentan eine riesige Lücke drin irgendwie. Also da merkt man dann doch schon, dass der PC ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist bei den Entwicklern.
Nur spätestens, wenn eine neue Konsole auf den Markt kommt, die dann auch ein bisschen Grafikleistung bringt, dann sieht das wieder anders aus, weil die sich dann Mühe geben müssen. Aber momentan gibt sich da tatsächlich keiner mehr groß Mühe, da ein Spiel für den PC noch gut anzupassen. Ein bisschen schade.
Da bleibt natürlich die Frage, was kommt jetzt bei der Grafikkarten so im nächsten Jahr raus? Wie geht die Entwicklung weiter? Ich meine, es gibt kein DirectX 12, steht nicht vor der Tür.
Nee, also das wird wohl auch erst kommen, wenn Microsoft sich entschließt, eine Xbox 720 oder was auch immer dann da kommt, rauszubringen. Vorher lohnt sich's für die wahrscheinlich auch nicht. Nächstes Jahr kommen erstmal Updates. Dieses Jahr kommen ja noch von RTI die schnellen 6900er Karten. Die haben dann auch tatsächlich eine komplett neue Technologie im Gegensatz zu den 6800ern. Da verspricht man sich dann doch bei geringerem Stromverbrauch noch mehr Leistung, wie immer. Nvidia wird wahrscheinlich die 500er-Serie vervollständigen, mit GTX 560 und so weiter. Und angeblich eben auch ein Dual-Chip-Modell bringen als Konter auf ATI. Wie sie das dann vom Stromverbrauch machen wollen, ist die andere Frage. Weil einer von den 580er-Chips, die da verbaut werden, ja schon gut 300 Watt braucht. Ja. 375 ist laut PCI-Express-Spezifikation aber Schluss. Also da wird es irgendwo, entweder müssen sie massiv runtertakten oder eben die Chips doch noch beschneiden. Wird sich zeigen. Wahrscheinlich geht es erstmal in die Richtung weniger Strom für die gleiche oder mehr Leistung. Was dann in Zukunft kommt, ja, wird sich zeigen müssen.
Lohnt sich das zu warten für jemanden, der jetzt überlegt, ob er jetzt kauft oder später? Ich meine, jetzt gehen ja die Preise wahrscheinlich schon nochmal runter bis Weihnachten.
Kommt drauf an. Momentan gehen die Preise bei ATI sogar eher hoch, weil die Karten nicht verfügbar sind. Ui. Angeblich sollen alle Karten, die noch im Handel sind, von der 68.000er-Serie noch aus der Erstauslieferung quasi sein und die momentan massive Probleme haben, Nachschub ranzuschaffen. Ob das nun stimmt, kann ich leider nicht beurteilen. Aber dadurch sind die Preise tatsächlich gestiegen im Vergleich zum Release von der Karte. Bei Nvidia wird es wahrscheinlich nach unten gehen. Durch neue Karten werden dann die älteren sicherlich nicht unbedingt teurer werden. Aber ob sich's da wirklich lohnt zu warten, nicht. Also bis Weihnachten wird sich's nicht lohnen zu warten. Da wird tatsächlich eher der Preis hochgehen und statt zu sinken. Nach Weihnachten, na gut, da kommt dann wieder das Übliche. Warten kann man immer. Und wenn man das immer so durchziehen würde, wie man gerne wollte, dann hätten wir alle noch 386er.
Ja, klar. Aber ich meine, es gibt jetzt keinen riesigen Grund, unbedingt auf nächstes Jahr zu warten. Das war jetzt meine Aussage. Nee,
den gab es aber auch letztes Jahr eigentlich schon nicht. Also momentan ist Grafikkartenkauf, wenn man was halbwegs Aktuelles hat, unsinnig. Und wenn man was komplett Altes hat, dann muss man eh. Also warten lohnt sich nicht. Nee.
Im Prinzip braucht eigentlich nur aufrüsten, wer weniger Strom verbrauchen will. Kann man eigentlich so zusammenfassen, oder?
Ja, und selbst das ist irgendwo eine Milchmädchenrechnung. Ich meine, klar, man spart ein paar Watt, aber wie oft muss man den Rechner dann auch wirklich komplett treten und mit Volllast fahren, damit man genug Watt gespart hat, um auch nur den Aufpreis für die neue Karte wieder rauszuholen. Und wer dann da mit der Umweltbilanz kommt, der sollte mal bedenken, dass man die Chips auch irgendwie fertigen muss, was auch wieder Energie kostet. Also, ja, grüne Engel wird man dadurch nicht.
Und trotzdem werden regelmäßig neue Grafikkarten rausgebracht. Das ist auch irgendwie komisch.
Ja, komisch nicht, ne? Wenn man ein Unternehmen hat, das Grafikkarten verkauft, dann wird man da wohl dranbleiben müssen. Gekauft werden die Dinger ja auch. Ich meine, es werden ja peu à peu auch ältere Modelle ausgemustert. Es gibt immer den Framejäger, der eben noch ein paar Frames pro Sekunde mehr will. ATI hat immerhin mit der 5000er Serie die Infinity-Geschichten nachgerüstet, dass man eben auch 3 bis 6 Monitore an eine Karte anschließen kann. Und das ist schon ganz praktisch. Ich meine, der Trend geht ja zum Drittmonitor, ne?
Jo, wenn man den Platz hat.
Wenn man den Platz hat. Ich meine, zwei habe ich jetzt auch schon, das bringt schon Spaß. Wenn man die dann gleichzeitig auch mal in Spielen nutzen möchte, dann geht natürlich auch die Auflösung wieder hoch. Und wer 5700 bla mal 1900 Bildpunkte dann auch mal darstellen will, der braucht entsprechende Grafikkarten. Aber das macht halt mal nicht jeder. Ne?
Ja, es macht wahrscheinlich einen schwindend geringer Anteil.
Das ist der Nachteil.
Höchstens die ganzen Hardcore-Simulationsspieler, die dann Flugzeuge mitfliegen und so.
Da bringt das dann auch Spaß. Ne? Wenn die Spiele mal angepasst wären, auch vom Interface her, dann könnte man da mit entsprechenden Konfigurationen vielleicht auch mehr Leute locken. Aber erstmal hat nicht jeder den Platz, zweitens nicht jeder das Geld und drittens sieht es irgendwie doof aus.
Ja. Gut, damit hätten wir die Grafikkarten abgehakt. Das nächste Thema wären dann die CPUs. Da geht ja momentan der Trend A, mehr Kerne, B, weniger Strom und C, sonst nichts.
Ungefähr so, ja. Die Taktfrequenzen stagnieren irgendwie seit dem Pentium 4. Da waren so 3,6 GHz so das reguläre Maximum. Und das ist momentan jetzt auch nicht unbedingt anders. Liegt aber auch natürlich daran, dass sich die Taktfrequenzen einfach nicht unendlich steigern lassen. Irgendwo sieht dann halt auch mal die Physik ein gewisses Ende. Und mit den aktuellen Fertigungen ist dann irgendwo halt Schluss. Das haben die Hersteller gemerkt. Die Tatsache, dass man ja auch mehrere Prozessorkerne unterbringen kann, macht das Ganze dann einfach, trotzdem die Leistung zu verdoppeln. AMD ist ja nur ganz kräftig dabei, eben Grafikchips und CPUs zu vereinen, sodass man dann da mit entsprechender Programmierung den Vorteil der vielen, vielen parallelen Chips im Grafikteil hat und eben die Flexibilität im Prozessorteil. Und das wird auch nächstes Jahr ein großes Thema werden mit Intels neuen Sandy Bridge Prozessor mit AMD's Fusion. Da kommt einiges Neues und das wird sicherlich auch eine gewisse Revolution werden.
Ist dann die Zukunft im Prinzip so, dass mir jetzt das zwar CPU und GPU gibt, aber die im Prinzip beide gleichzeitig alles machen können?
Die GPU wird nie so flexibel sein wie die CPU. Daher wird die wahrscheinlich nur ja im Prinzip die Aufgaben erledigen erstmal, die ganz, ganz früher mal der Co-Prozessor hatte. Das heißt, wahnsinnig schnelle Berechnungen in einigen Segmenten. Der Prozessor macht dann das Ganze drumherum quasi, wie auch jetzt ja eigentlich schon. Aber es wird immer mehr verschmelzen. Man hat also relativ viel Grafikleistung direkt im Prozessorkern mit drin. Mhm. Einsteiger und wahrscheinlich über kurz oder lang auch Mittelklasse-Grafikkarten fallen komplett weg. Die braucht man nicht mehr. Wenn AMD das wirklich schafft, die Leistung von einer 5650 direkt in die CPU mit reinzupacken, dann sind mehr als 60% von deren Grafikkartengeschäft erstmal futsch.
Ja, funktioniert das tatsächlich, dass die CPU 3D-Berechnungen durchführen kann?
Macht sie ja nicht. Macht ja die Grafikkarte, die quasi auf der CPU drauf sitzt.
Ach so, das ist schon eine kombinierte Einheit quasi.
Das dann ist kombiniert, genau. Das nennt sich bei AMD dann eben APU, Acceleration Processing Unit, Accelerated Processing Unit. Das heißt, das sind CPUs mit integrierten Grafikchips. Im Prinzip nichts anderes, wie Intel das jetzt schon macht beim Atom-Prozessor oder bei den modernen Notebook-Core-Prozessoren, wo eben der Grafikchip direkt auf der CPU sitzt. Bei den aktuellen Dingern ist die Grafikleistung dann eher mau und reicht noch nicht mal für flüssige YouTube-Videos, zumindest beim Atom. Aber in Zukunft wird da eben deutlich mehr kommen.
Das ist natürlich schon eine sehr interessante Entwicklung, ja. Da ist nicht einmal, wusstest du nicht mehr, was sie mit den Transistoren alles anfangen sollten dann.
Das wird der Punkt sein, ja. Ja, vor allem die CPUs hängen ja quasi auch von der Transistorenzahl den Grafikkarten schon seit ein paar Jahren kräftig hinterher. Bei der Leistung, okay, CPUs sind halt wahnsinnig flexibel, die können alles. Grafikkarten sind spezialisiert auf ihre Aufgaben. Aber die Aufgaben, die sie übernehmen können, die können sie eben extrem schnell übernehmen. Und da ist es natürlich schlau, das Ganze einfach zu kombinieren.
Und trotzdem geht der Stromverbrauch runter, oder? Das habe ich ja richtig verstanden.
Trotzdem geht der Stromverbrauch runter, was natürlich auch wieder daran liegt, dass die Fertigungsprozesse gesenkt werden. Also da von 32 Nanometern, wie Intel jetzt gerade arbeitet, später nächstes Jahr dann auf 22 gleich. Das ist gigantisch,
ja. Ja, das ist eine Größenordnung, die kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich schon nicht vorstellen konnte, wie groß die Strukturen vor 10, 15 Jahren waren. Und das ist ja im Verhältnis gesehen einfach mal der Wahnsinn.
Gut, werden wir mal konkret. Erste Frage, wie viele Kerne ist momentan sinnvoll? 2 oder 4?
Aus Vernunft könnte man sagen 3, aber halt nur bei AMD. Bei Spielen ist es tatsächlich so, dass die wenigsten Titel einen richtig, richtig großen Vorteil durch 4-Kerne ziehen. Der Schritt von 2 auf 3, den sieht man noch. Der Schritt von 3 auf 4, der ist zwar da, aber eben nicht gigantisch. Da jetzt aber 4-Kern-Prozessoren nur 10, 15, 20 Euro mehr kosten, wäre es natürlich unfug, den vierten Kern da nicht gleich mitzunehmen. Ein Doppelkerner zum Arbeiten kann man noch nehmen, aber zum Spielen halt nicht mehr.
Ja, sind die 4-Kern dann jetzt auch schon auf der Gigahertz-mäßig auf der Stufe mit 2-Kern mittlerweile?
Ja, locker. Also 3 Gigahertz kriegt man da auch im 100, 120 Euro Bereich, zumindest bei AMD. Intel ist da ein bisschen teurer. Aber bei denen ist ja das Megahertz auch noch ein bisschen mehr wert.
Konkrete Produkte, AMD?
Wenn man großer Videoschnittmeister ist und wirklich jedes Prozent Leistung will, dann nimmt man Intel, ganz klar. Das ist dann so einen aktuellen Core i7 natürlich ganz schlau, kostet aber entsprechend Kohle. Wenn man auch einen Euro sparen möchte, aber trotzdem genug Leistung haben will, AMD, Phenom 2, 4-Kerner mit 3,3 Gigahertz, Kostenpunkt so 120 bis 130 Euro, da tut's locker.
Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt einen 2-Kerner habe mit 3 GHz und einen 4-Kerner mit 2,7, dann ist der 4-Kerner trotzdem schneller, oder?
Nicht, wenn man eine Anwendung hat, die nur ein oder zwei Kerne ausnutzt. Wenn ich ein Programm habe, das nur stur einen einzigen Kern braucht, wird sich das wahrscheinlich nicht ganz ausgleichen können. Weil klar, die anderen Kerne können noch mal ein bisschen im Hintergrund arbeiten, Betriebssystemaufgaben übernehmen. Der Grafiktreiber unterstützt natürlich auch mehrere Kerne und. Aber letztendlich bei Anwendungen, die alt genug sind, um nur 2 Kerne zu nutzen, siegt dann wahrscheinlich das Megahertz. Aber wenn man die Wahl hat, meistens liegen ja zwischen so 100 Megahertz-Stufen, zumindest bei AMD, auch nur ein paar Euro.
Bei den CPUs sieht ja anders als bei Grafikkarten schon die Entwicklung interessanter aus. Ich meine, du hast jetzt 22 Nanometer schon erwähnt, Sandy Bridge ist das Stichwort bei Intel. Da wird sich wahrscheinlich schon lohnen, jetzt nicht zuzuschlagen, sondern bis nächstes Jahr zu warten, oder?
Da könnte man tatsächlich warten, ja. Vor allen Dingen, weil eben auch komplett neue Plattformen kommen, neue Mainboards, neue Chipsätze. Immerhin, wenn man DDR3 Arbeitsspeicher hat, den kann man weiter nutzen. Aber ansonsten, ja, da könnte man sagen, wenigstens bis Januar, Februar, wenn man dann eben wirklich die Leistung will. Und auf Sandy Bridge warten können sich lohnen. Die wollen ihre Sandy Bridge Prozessoren, zumindest die 4-Kerner, ja schon im Januar vorstellen, Anfang Januar zur CES in Amerika. Und da wird einiges passieren. Also die Dinger werden flott, die haben eine Grafikeinheit drin, die immerhin in der Lage ist, Darkwave 2 darzustellen, sogar größtenteils flüssig, was für einen Intel-Grafikchip durchaus beachtlich ist. Dass die älteren Dinger noch nicht mal in der Lage waren, solche Spiele zu starten, weil die Treiber so mies waren, wird sich zeigen müssen.
Ja, ob die Treiber jetzt besser werden, ist die andere Frage.
Sei ihnen zu wünschen, weil wer über AMD-Treiber, Grafiktreiber flucht, der soll sich mal einen Intel-Grafiktreiber antun. Das ist tatsächlich deutlich schlimmer.
Einmal ist die Sandy Bridge ein Vorteil, weil sie eben weniger Strom wegen einem 28 Nanometer ist es, glaube ich, dann.
Oder ja, erstmal kommt Sandy Bridge sogar in 32 Nanometern.
Ach so.
Aber es ist eben überarbeitete Architektur. Wer nicht die große Grafikleistung braucht, kann auf eine Grafikkarte verzichten und spart schon wieder 20, 30 Watt.
Wie viel braucht die Sandy Bridge von sich aus? 65 oder 45?
Das kommt jetzt ganz drauf an, welchen von den Prozessoren man gerne hätte. Also die Top-Prozessoren wie der Core i7, der 2600K, der dann gleich mit 3,4 Gigahertz kommt, der hat jetzt eine TDP von 95 Watt. Das ist zwar nicht das, was die CPU so im Alltag braucht, sondern das, worauf eben das Kühlsystem ausgelegt sein soll. Aber so als maximaler Strombedarf geht es durchaus durch. Es gibt aber auch Modelle mit 2 Kernen, die mit 35 Watt auskommen. Die 4-Kerner liegen dann eher so bei 45 bis 65, je nach Taktung.
Da muss es doch im Notebook-Bereich jetzt richtig abgehen, einfach.
Im Notebook-Bereich wird das kräftig abgehen, auf jeden Fall. Also jetzt momentan hat Intel ja sowieso schon wieder die Führung, eben alleine durch den Core i7, durch den 4-Kerner.
Ja.
Da sieht AMD eben schon seit längerem kein Licht mehr. Wobei die ja durch ihre aktuellen Prozessoren zumindest im Niedrigpreisbereich ganz gut mitspielen. Aber wer ein bisschen Leistung will, dann nimmt halt weiterhin klar Intel. Da wird man aber gerade im nächsten Jahr enorm viel Leistung für relativ wenig Energieverbrauch kriegen, bestimmt.
Kommen wir doch gleich zum nächsten Thema. Was für ein Mainboard bräuchte ich jetzt dann dafür? Was sind die aktuellen Chipsätze quasi?
Bei Intel wird es dann der 60er, die 60er-Reihe sein, also P67, P65 Chipsatz. Die kriegen dann auch einen neuen Sockel, der nur ähnlich aussieht wie der alte L56er. Der hat nämlich einen Pin weniger und ist ein bisschen anders aufgebaut. Heißt dann LGA L55. Das heißt, alte Prozessoren passen da auch nicht mehr rein. Wenn, dann muss man also schon komplett aufrüsten. Aber da haben jetzt schon alle wichtigen Mainboard-Hersteller auch schon ein recht gutes Portfolio an Boards angekündigt. Also vom, naja, relativ günstigen 50, 60 Euro Einsteigerboard bis hoch zur Luxusplatine für mehrere hundert Euro mit Vollabdeckung, Kupferkühlung und gibt's da alles. So, wer Geld ausgeben will, der kann das ruhig.
Sind diese mit Vollabdeckung schon erhältlich? Also gibt's da schon die ersten Tests auch dazu, wie viel das tatsächlich bringt?
Vorgestellt hat Asus dieses Sabertooth letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche überhaupt erst. Erhältlich sind die Dinger noch nicht. Die werden dann wohl auch erst in größerem Stile zusammen mit Sandy Bridge eben auf den Markt kommen.
Was ist deine professionelle Meinung dazu? Also hilft das?
Die Abdeckung wahrscheinlich eher nicht so stark. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel bringt. Dann lieber ein kleines bisschen Luft über die Komponenten ziehen lassen, als die mit seiner Abdeckung laufen lassen. Wenn es da zu warm drunter wird, braucht man eh wieder einen Lüfter drüber, um Luft runter zu kriegen. Ansonsten staut es. Sieht nett aus, aber ist ein Gag. Also nicht wichtig.
Gut, für Mutter ist es sicherlich interessant, so ein schwarzes Ding zu haben.
Ja, das kann man sich dann aber mit ein bisschen Pappe nur für sich selber bauen.
Die großen Themen beim Mainboard sind natürlich USB 3.0, das ja hoffentlich nächstes Jahr endlich mal kommt.
Das kommt auch jetzt schon, aber es kommt leider auch nächstes Jahr immer noch nicht im Chipsatz. Das heißt, die Mainboard-Hersteller sind weiterhin gezwungen, eine PCI-Express-Lane herzugeben, die dann für andere Sachen fehlt, und eben auch einen kostenaufwendigen Zusatzchip zu bauen. In den Chipsatz integrieren werden die Hersteller, also AMD und Intel, das dann wohl erst mit der nächsten Generation. Also nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht. Ja. Das hindert die Boardhersteller ja nicht, jetzt schon USB 3 anzubieten. Ich meine, fast jedes halbwegs aktuelle Board bietet USB 3 schon und ist ja auch nicht viel langsamer, als wenn es im Chipsatz drin wäre. Ist halt nur unkomfortabler für den Hersteller. Und es bringt ja auch schon massiv Leistung. USB 3 Festplatten, SSDs und findet man ja schon zuhauf.
Ach so, es gibt schon tonnenweise Peripherie quasi dafür.
Da gibt's schon einiges. Also die meisten externen Festplatten, die moderneren, kriegt man auch schon mit USB 3 Schnittstelle und Gehäuse natürlich auch, Festplattengehäuse. Die bringen dann aber auch tatsächlich einen Geschwindigkeitsvorteil.
Hast du da Zahlen im Kopf? Also wie viel bringt USB im Vergleich zu SATA?
Sagen wir es mal so, bei externen Festplatten bremst die Festplatte und nicht mehr USB. Das heißt, da läuft dann so eine Platte tatsächlich mit 100, 120 Megabyte pro Sekunde. Man kann auch externe externe USB-SSD-Laufwerke anschließen. Die bringen dann tatsächlich noch mehr Leistung, wenn die dann intern schon flott sind. 500 Megabyte pro Sekunde sind drin.
Das klingt natürlich super.
Das ist es auch.
Klar. Die andere große Neuerung, die wir ja schon seit einiger Zeit eigentlich drauf warten, ist die flächendeckende Einführung des neuen BIOS-Systems.
Naja, ob man darauf wartet, ist die andere Frage. Ich persönlich bin ja noch so oldschool, dass ich das mag mit den Cursor-Tasten. Und, naja, es wird kommen, klar. Man hat dann schöne interaktive, mausgesteuerte BIOS, die notfalls auch mal ein kleines Spielchen enthalten können oder vielleicht sogar einen kleinen Browser, um irgendwas nachschlagen zu können.
Das genau finde ich sogar die ganz interessant.
Ist ganz schlau, gibt aber neue Angriffspunkte. Nachher hat man dann halt den BIOS-Virus.
Ja, das ist das Problem. Aber ich meine, du bist halt, ist wieder das Beispiel Notebook, du bist halt sofort drin, du kannst sofort irgendwas machen. Wenn du mal kurz was nachschlagen willst, drückst du Knöpfchen, bist du drin, kannst lossurfen zum Beispiel.
Es gab ja mal den Ansatz, auch von Asus eben mit diesem ExpressGate ein Mini-Betriebssystem mit draufzubringen, das dann irgendwo auf eine Flash-Speicher auf dem Mainboard vom Notebook schlummert und eben wirklich nach einer Sekunde da ist. Mhm. Mittlerweile machen die es ja nicht mehr, da ist ExpressGate dann eine Mini-Linux-Installation, die irgendwo auf der Festplatte ist und fast genauso lange zum Starten braucht. ganz früher, vor einem Jahr oder anderthalb, war das tatsächlich noch so, dass man den Rechner anmachen konnte und irgendwie ExpressGate drin war und dann daraus surfen konnte oder Bilder angucken oder Musik hören. Dafür brauchte man aber kein neues BIOS.
Für was braucht man es dann quasi?
Also zum einen bringt es mehr Flexibilität. Es werden natürlich Funktionen unterstützt, um auch größere Festplatten mit einbauen zu können. Weil momentan haben wir ja schon wieder so eine schlaue Festplattengrenze, dass 3 Terabyte große Laufwerke nicht mehr so richtig unterstützt werden. Bedienvorteile gerade für Einsteiger sollte man nicht unterschätzen, klar. Bediennachteile, wenn Einsteiger denken, es wäre ein Vorteil, sollte man auch nicht unterschätzen. Aber ich habe noch nicht so den 100%igen Sinn gesehen. Die meisten Sachen könnte man sicherlich auch mit dem herkömmlichen BIOS regeln, wenn man es entsprechend umstrickt. Aber muss halt modern sein. Sieht auch bunt aus.
Schick. Wie sieht's bei der North and South Bridge aus? Gibt's da momentan irgendwelche interessanten Entwicklungen?
Die Entwicklung ist hauptsächlich, dass die Dinger überflüssiger werden. Erst ging der Speichercontroller von den Chipsätzen in die CPU. Jetzt geht die Grafik in die CPU, immer mehr Zubehör. Funktionen wie eben SATA, USB geht auch alles irgendwann wahrscheinlich auch in die CPU. Wahrscheinlich wird über kurz oder lang die ganze Chipsatzgeschichte super unwichtig werden.
Dann schaffen wir das Mainboard komplett ab und die CPU liegt nur noch im Gehäuse drin.
Ja, wenn die Mainboards so groß geworden sind, dass sie die Größe von der aktuellen CPU haben, nachvollziehbar, ne? Dann haben wir da halt irgendwo so eine kleine Platine, wo das Ding raufgesteckt wird und kriegt dann halt Strom und. Warum nicht? Ich meine, vorstellbar ist alles. Gibt ja heute auch schon Rechner, die gerade mal so groß sind wie eine Streichholzschachtel, die aber mehr Leistung haben als ein Pentium-Prozessor damals. Reicht für Industriezwecke ja auch aus. Also die Größenordnungen, die man momentan hinkriegt, gehen ja eh nach unten.
Gibt's da auch schon neue Standards?
Jetzt bei den ATX-Standards von der
genau.
Mainboard. Genau. Ich glaube, das kleinste ist immer noch Pico ATX. Da hat VIA relativ kleine Mainboards für die Nano-CPUs. Die kommen übrigens nächstes Jahr wahrscheinlich auch mit einem 4-Kern-Prozessor, der ähnlich wenig Strom verbrauchen soll wie ein Atom. Und könnten da tatsächlich in dem Bereich interessant werden. Also, die haben tatsächlich Mainboards, die kleiner als eine Euro-DVD-Box sind. Aber eben alles drauf haben: Speicher, Prozessor, Grafik und Schnittstellen. Da müsste ich schon was Kleines mitbauen.
Ich überlege gerade, wie viele Steckplätze man eigentlich noch braucht. Also ich habe jetzt eine Grafikkarte drin und ich habe eine PCI Express Soundkarte drin. Und mehr ist es eigentlich gar nicht mehr, oder? Weil alles andere, Netzwerkkarte brauchst du nicht mehr, TV-Karte brauchst du meistens nicht mehr heutzutage. Gibt's auch schon komplett Rechner mit Anschlüssen dran.
Ja, vor allen Dingen gibt's da USB-Lösungen. Meistens geht's ja eh über DVB-T und da sind Steckkarten eher out. PCI braucht man eigentlich eher nicht mehr als Normalanwender. Wenn, wofür? Express, okay, PCI Express macht Sinn für Soundkarten. Ganz spannend sind eben auch diese Revo-Drives momentan. SSDs, die eben direkt auf PCI Express arbeiten. Und dann auch noch die SATA-Schnittstelle umgehen. So, also ein bisschen Anwendung gibt's noch, aber viel mehr als ein oder zwei flotte Steckplätze und einen für die Grafikkarte oder zwei. Braucht man eigentlich nicht.
Wenn ich jetzt von mir in den Rechner reinschaue, dann habe ich das größte Problem eben mit der SATA-Schnittstellen, dass ich zu wenig habe im Prinzip, weil so viele Laufwerke drin sind.
Du siehst, dann brauchst du noch eine PCI Express-Steckkarte, um noch mehr SATA-Laufwerke ranzukriegen. Aber auch da haben die besser ausgestatteten Boards ja mittlerweile 8, 10, 12 Steckplätze über zig Chips.
Es ist ja auch nicht normal, 6 verschiedene Festplatten drin zu haben, ich meine.
Ja, vor allen Dingen, wie unmodern bist du, die externen Festplatten hat man per Netzwerk angebunden und nicht im Rechner.
Ja, RAID-Laufwerke und Server zentral und.
Ah, okay. Aber wie gesagt, da sehe ich übrigens auch den Trend, dass externe Laufwerke, wenn man sie zum Backup nutzt, okay, per USB angebunden werden, aber generell so zur Heimunterhaltung oder auch für einfach kleinere Backups, einfach ein Netzwerklaufwerk ganz sinnvoll ist.
Im Prinzip gehen wir wieder zurück zu den 486er Zeiten, also wo du auf dem Tisch und einem Monitor so einen kleinen Rechner liegen hattest, oder? Also die großen Tower haben ja mittlerweile im Prinzip ausgedehnt.
Im Prinzip schon. Das Tolle ist ja, eigentlich hat man die noch nicht mal mehr unter dem Monitor, sondern die kann man dann gewesen mal direkt hinter dem Monitor klemmen. Die lassen zumindest diese kleinen Atom-Arbeitsrechner, die lassen sich da direkt hintermontieren. Ja. Daher geht der Trend ja zumindest Otto-Normalanwender-Bereich auch zu den All-in-One-Computern. Ich meine, Apple hat man dafür ausgelacht und jetzt machen die ganzen Windows-Hersteller das Gleiche, bauen da ihren Rechner direkt in den Monitor mit rein. Und warum auch nicht? Ich meine, die Leistung reicht meistens. Steckt Notebook-Technik drin, braucht nicht so viel Strom, hat genug Power für Mama, Papa, Sohn. Und dann lässt sich da häufig auch noch ein Touch-Display raufflanschen, dass man da eben auch noch eine ganz schicke, moderne Bedienung drauf hat. Warum nicht?
Da fragt man sich im Prinzip, wo soll es jetzt noch hingehen? Wenn dann das ganze Ding in einem kleinen Chip im Monitor vielleicht sogar schon drin ist, dann einfach.
vorstellbar irgendwann. Erstmal wird es natürlich zusätzlich sein, ein bisschen mehr Platz brauchen. Aber ich habe es oft genug gemerkt, auch aus den Zeiten, wo ich eben die PCs verkauft habe. Die meisten Leute wissen gar nicht, was es alles gibt. Wenn sie es dann aber gesehen haben, dann wollen sie es auch haben. Und gerade diese All-in-One-Rechner sind für Leute, die jetzt nicht unbedingt die ultimative Spieleleistung brauchen, schon eine gar nicht mehr so doofe Sache, wenn man dann eh nicht vorhat, aufzurüsten. Weil das wird natürlich schwierig.
Ich denke, es lohnt sich in Zukunft dann auch einfach nicht mehr noch individuell aufzurüsten, sondern wir wechseln den ganzen Rechner aus. Weil die Preise gehen ja auch konstant nach unten.
Also. Ja, und der Trend geht zum Notebook, alleine aus dem Grunde. Aufrüsten lohnt sich nicht immer, da kann man auch gleich ein Notebook nehmen, da hat man dann gleich noch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung in Form vom Akku dabei, kann das Ding mitnehmen und hat für die meisten Zwecke immer noch genug Leistung. Gut, der Hardcore-Zocker mit Full-HD-Auflösungswunsch und so, der sieht das anders und der kauft sich dann wieder was Großes. Aber da muss man mal ganz ehrlich sein, wie viele Hardcore-Zocker gibt es noch, die den PC benutzen?
Ich.
Dann haben wir jetzt einen. Ich kenne auch noch so zwei oder drei. Aber es geht halt wirklich zurück. Ich meine,
ja, stimmt.
Da wird einfach zu viel auf Konsolen gespielt, um den PC eben nochmal aufzurüsten. Wobei ja immerhin das Argument der vieler Konsolenfreunde immer noch nicht mehr zählt, dass man eben alle 3 Monate eine neue Grafikkarte und alle 4 Monate eine neue CPU braucht. Das stimmt ja immerhin nicht mehr, glücklicherweise.
Wobei es halt auch ein Aushängeschild für den PC war. Ich meine,
war es durchaus, ja. Aber
hatte auch seine positiven Seiten.
Man muss ganz ehrlich mal sagen, wenn die Technik, die wir momentan haben, einmal auch nur ansatzweise so ausgereizt werden würde, wie eine PlayStation 2 zum Ende ihrer Verkaufszeit ausgereizt wurde, dann wären wir doch ein gutes Stück weiter, sogar mit der Technik ohne aufrüsten zu müssen. Aber das tut keiner.
Ja, dann mach dich doch mal ran.
Da hast du das Problem, du hast ja einen Hardware-Onkel. Ich bin kein Software-Mensch.
Gut, bleiben wir bei der Hardware. DDR3, hast du gesagt, kann man im Prinzip weiterverwenden. Gibt es da auch keine technologischen Schritte momentan?
Fortschritte? Wenn es mal ein paar Megahertz schneller wird, okay, aber auch das sind Unterschiede, die sieht man nicht unbedingt. Kann man aber messen. Also der Frame-Jäger mag mir jetzt verzeihen für meine pauschalen Aussagen. Es geht momentan glücklicherweise im Preis runter. Also nachdem ja im letzten Jahr die Arbeitsspeicherpreise teilweise extrem hoch waren und man für 2 GB DDR3-Speicher so um die 50 Euro bezahlen muss, ist man jetzt bei der Hälfte. Und wer noch weniger als 4 GB im Rechner hat, sollte jetzt mal Weihnachten vielleicht auch nutzen und sich ein bisschen mehr RAM kaufen. Auch wenn mehr als 4 GB eh immer noch nicht so viel bringen. Aber bei den Preisen, Gott.
Wer heutzutage auf Windows 7 umsteigt, muss sich A, 64-Bit kaufen, da gibt's keine Ausrede mehr dafür, und B, 4 GB RAM.
Oder mit einem Core i7 dann sogar 6, weil man da ja ein Triple-Channel-Speicher-Interface hat und 3 Module braucht. Aber Speicher ist momentan sinnvoll, ja, auf jeden Fall.
Da gab's mal einen Penny Arcade-Cartoon, wo Speicher so billig war, dass er in der Cornflakes-Packung mit drin war.
Solche Späße könnte ich mir erlauben. Ich habe noch einen ganzen Keller voll mit Edo-Rams. Könnte ich Schmuck draus bauen oder so.
Ich habe eine Decke Amiga-RAM hängen.
Ist doch auch was.
Ja, der funktioniert, glaube ich, sogar noch.
Ja, dann raus mit dem Amiga und rein mit dem Speicher. Aber der war auch noch teuer damals, ne? Man bedenkt, was man damals so 512 Kilobyte so ausgegeben hat.
Ja, da greift man sich im Kopf heutzutage.
Ja, und jetzt werden die älteren Speicher auch wieder teurer. Ich meine, DDR1 kauft man jetzt nicht mehr nach. Wer da zu wenig Speicher hat, soll es lieber lassen oder gebrauchtes kaufen. DDR2 geht gerade noch, aber DDR3 fällt gerade. Und ich weiß nicht, was Amiga RAM kosten würde.
Also können wir bei DDR im Prinzip sagen, es tut sich überhaupt nichts beim RAM.
Nö, nicht wirklich. Aber auch generell, auch von der Leistung, wer ein Mainboard hat für DDR2 und einen ausreichend schnellen Prozessor und auch genug RAM, der braucht nicht auf DDR3 aufrüsten. Die 2-3% Leistungsunterschied sind zwar schön, aber die braucht man nicht. Also von daher, da hat sich in der letzten Zeit wirklich nicht allzu viel getan. Wenn man sich ein neues Mainboard holt, dann will man noch einen neuen Prozessor haben. Oder man will eben tatsächlich von den USB 3 oder den 6 Gigabit SATA-Schnittstellen profitieren.
Gibt's da wirklich keine Ansätze bei den Firmen, irgendwas besser zu machen? Vielleicht noch Read-Write zu erhöhen oder irgendwie sowas?
Ja, ich denke mal, die schlenkern gerade so ein kleines bisschen am Ende von der Lebenszeit dieser herkömmlichen Speicherzellen her. Was die brauchen, wäre eine komplett andere Technik, weil mit dem normalen aktuellen Speichermodell kommen die nicht mehr so viel weiter. Das ist halt irgendwann auch technisch gesehen Schluss. Da wird irgendwann DDR4 kommen, ist ja angekündigt. Das bringt dann wieder etwas höhere Latenzen und ein paar Megahertz mehr, super. Merken wird man es wahrscheinlich auch wieder nicht.
Ach, bauen wir in die CPU ein, dann brauchen wir es nicht mehr.
Ja, ganz ehrlich, der Grafikchip von der Xbox 360 hat ein bisschen Speicher direkt in den Grafikchip eingebaut. Das ist dieser Embedded DRAM, der bringt eben auch tatsächlich Geschwindigkeit. Ist schon seit Jahren so geplant, da tatsächlich ein bisschen mehr Speicher mit reinzusetzen. Mhm. Und auch der Cache-Speicher, der früher mal auf dem Mainboard war, so in 486er-Zeiten, ist dann irgendwann auf die CPU gewandert. Mittlerweile haben wir ja schon wieder L3-Cache bei Serverprozessoren von Intel 50 Megabyte, so groß wie meine allererste Festplatte. Also warum nicht irgendwann 2 Gigabyte? Ich meine, die ganzen Mobilprozessoren aus Handys, Smartphones, Tablets, die machen es auch vor. Und das sind dann eben System on a Chip, das sind Prozessoren, Schnittstellen und eben auch Speicher direkt auf einem einzigen Chip. Mhm. Spart Platz, spart Strom, spart Geld.
Wobei mich schon ein bisschen noch wundert, dass der Unterschied zwischen einem integrierten Speicher und einem RAM-Modul immer noch so groß ist. Also ich meine, die Strecke muss ja die Daten durchfließen zwischen Grafikkarte und RAM, aber dass die Leiterbahnen so schlecht sind im Prinzip immer noch.
Na gut, es ist ein bisschen mehr Anpassungsarbeit, weil Grafik-RAM werden die Hersteller sich sicherlich durchaus freuen, auch mal einen Euro verdienen zu können. Von daher ist es natürlich ein bisschen teurer, wenn man da 512 Megabyte mehr drauf hat, als wenn man 512 Megabyte normalen DDR-RAM kaufen würde. Mhm. Aber letztendlich, auch die profitieren natürlich durch die gesunkenen Speicherpreise. Und ich meine ganz ehrlich, jetzt kommen die ersten Grafikkarten mit 2 Grafikchips und 2x2 Gigabyte Speicher. Da haben wir dann 4 Gigabyte auf der Grafikkarte, ja?
Ja, da kommen wir irgendwann dahin, dass die Texturen überhaupt nicht mehr komprimiert werden. Das ist dann perfekt.
Ja, ob das dann so perfekt ist von der Ladezeit her, muss man sehen. Aber ich bin ja immer noch Freund von sinnvoller Kompression. Wenn man sie sieht, ist ja okay.
Wenn ich mir so eine Megatexture reinladen auf einmal ohne Komprimierung, ist, denke ich, schon ein feuchter Traum von so manchen. Das
wird aber vielleicht sogar bei Grafik-RAM noch ein paar Millisekunden zu lang dauern. Obwohl, die muss ja dann auch nur einmal geladen werden. Ja. So. Ich denke mal, dass id-Software da durchaus eine spannende Technik hat, die sich gerade mit den Grafikspeichermengen, die wir gerade haben, wohl auch gut durchsetzen kann.
Bleiben wir mal gespannt. Bei den Festplatten ganz klar SSD.
SSD. Herkömmliche Platten haben natürlich ihre Daseinsberechtigung als Datenspeicher, klar. Aber als ich dazwischendurch selber mal wieder von der SSD auf die normale Festplatte gewechselt habe, nur testweise, war ich einfach nur noch angenervt. Es fühlte sich einfach weniger gut an. Es war lauter und wie Kaugummi. Also man ist dann aber verwöhnt irgendwann. Und da die Preise ja momentan auch doch eigentlich nur noch den Weg nach unten kennen bei der SSD, kann man da durchaus zuschlagen.
Das Problem sind aber halt immer noch die großen. Also 1 Terabyte kriegst du halt mit SSD immer noch nicht für einen anständigen Preis.
Gut, dass du das gesagt hast, kriege ich schon, aber dann davon halt 2 Generationen keine Autos kaufen. Es gibt natürlich auch jetzt auch den Trend, dass es größere Speicher werden. Intel hat auch da kräftig optimiert und auch da die Fertigungsstrukturen verkleinert, da gehen die auch schon zu 22 Nanometern. Und dadurch werden die Dinger durchaus größer und preiswerter. Momentan ist es ja schon so, dass man vor einem guten Jahr 32 Gigabyte für 100 Euro gekriegt hat, da war man stolz drauf. Heute kriegt man bis zu 80 Gigabyte für 100 Euro und die sind dann sogar noch schneller. Und das wird sich fortsetzen, aber eben in einem höheren Tempo. Und da muss man einfach sehen, wenn ich eine Festplatte habe mit 2 Terabyte oder so, wo ich meine Filme, Musik und was auch immer drauf habe, brauche ich dann tatsächlich noch 1 Terabyte als Systemfestplatte.
Man kann nie genug Speicher haben.
Ja, das stimmt wohl, aber irgendwo muss man sich mal ausrechnen, wofür man es wirklich braucht. Und naja, klar, Spiele, meine Steam-Partition ist mittlerweile auch größer als bezahlbare SSDs, aber trotzdem, die profitieren ja auch noch nicht so gigantisch.
Du musst im Prinzip immer dran denken, wenn irgendwo ein Platz ist, dann findet man garantiert auch einen Weg, dann zu füllen.
Natürlich, klar, das stimmt wohl. Und wenn man sich eine neue Kamera mit 20 Megapixeln unkomprimiert kauft, klar.
Ja, was haben wir im PC noch? Ne? Also jetzt haben wir ja im Prinzip die wichtigsten Komponenten durch. Soundkarte braucht man eigentlich nichts zu sagen. Die integrierten Dinge sind heutzutage für 99% der Käufer eigentlich gut genug, oder?
Ja, weil 99% der Käufer keine guten Lautsprecher am Rechner haben und nicht wissen, wie gut es klingt, wenn sie sowohl gute Lautsprecher als auch eine brauchbare Soundkarte hätten.
Ja, das ist etwas schade.
Und auch da ist wieder, genauso wie bei der ganzen 3D-Geschichte, viele Leute behaupten einfach mal, sie brauchen keine gute Soundkarte, haben aber noch nie eine gehört. Von daher ist es ein bisschen schade, dass der Trend da ablässt und Onboard-Sound ausreicht. Wenn ich wechsle von Onboard-Sound zu einer XV oder ähnlichen, dann höre ich den Unterschied sofort und das sogar mit 50, 60 Euro Lautsprechern oder einem 30 Euro Headset. Da brauche ich keine Luxus-High-End-Anlage dahinter.
Also ich höre es auch. Ich meine, auf der Arbeit zum Beispiel haben wir auch keine Soundkarte drin. Wenn ich mir da eine MIDI anhöre, dann hört sich das komplett anders an, als wenn ich zu Hause meine Teufel 5.1 Dinger anschmeiße mit der X-Fi.
Das ist schon klar, ja. Es war prinzipiell selbst mit günstigeren Boxen oder gerade mit einem, nimm mal einfach mal ein günstiges Stereo-Headset. Da habe ich dann mit einer Onboard-Soundkarte tatsächlich stumpfes Stereo. Ich habe blasse Höhen, Mitten, wo ich dann mal raten muss, wo die sich verstecken. Und vom Bessen haben die eh noch nichts gehört. Dann schließe ich da eine X-Fi an oder entsprechend adäquate Soundkarten ähnlicher Bauart. Und auf einmal haut mir das den Kopf weg. Ich habe virtuellen Surround, der sogar überraschend gut klingt. Ich kann bei Musik tatsächlich Instrumente unterscheiden, wenn ich das denn vorher schon konnte. Also rein vom Verständnis her. Ja. Und es klingt auf einmal wirklich besser. Also der Faktor Soundkarte sollte man nicht unterschätzen. Nur die meisten Leute sagen sich, Gott, bevor ich 100 Euro für eine Soundkarte ausgebe, da kaufe ich mir lieber eine bessere Grafikkarte.
Es ist vermutlich auch einfach ein Problem vom Setup. Also ich meine, ich gebe zu, ich habe hier auch eigentlich eben 5.1 stehen, aber die zwei Boxen hinten stehen rechts neben mir, weil ich es nicht hinter mich stellen kann.
Der Aufhänger. Wenn da der Platz fehlt, ist es natürlich doof, das stimmt. Ja. Aber gerade da ist ja momentan auch zu beobachten, dass viele PC-Spieler, wenn dann eher Multiplayer-Spieler sind und ein Headset aufhaben. Und ja Gott, da kann man tatsächlich einiges an brauchbarem Raumklang rauskriegen, wenn man sich da was Gutes holt.
Ja, taugen die mit integrierter Soundkarte in dem Fall dann richtig was? Oder sollte man trotzdem mehr auf eine interne setzen?
Es klingt mit einer X-Fi tatsächlich noch ein bisschen besser, das stimmt schon. Also man kann Raumklang besser orten und auch Musik klingt häufig noch ein bisschen klarer. Wobei die Onboard, die integrierten USB-Soundchips, die da drin sind, auch mit Dolby Digital Headphone-Unterstützung kommen und gar nicht mal so schlecht sind. Aber es klingt mit einer guten Soundkarte immer noch besser.
Ja, es klingt auch von deshalb besser, wenn man eben die Boxen richtig aufgestellt hat, ist das einfach was anderes, als wenn man nur diese simulierte.
Ja, dann sowieso. Klar, wenn man die Möglichkeit hat, ein richtiges 5.1-Set anzuschließen, dann ist es eher ein Unterschied. Und dann könnte man auch schon wieder sagen, dann sollte man sich auf jeden Fall eine Soundkarte holen, weil dann hört man auch den Unterschied wieder zwischen einem Onboard-Sound und eben einer Soundkarte, einer guten. Mein Punkt tatsächlich, wenn jemand absolut nicht weiß, was er sich zu Weihnachten wünschen soll, alles andere schon hat und sogar die tollen USB-Hausschuhe schon hat und den USB-Raketenwerfer, ne? Guckt euch mal eine Soundkarte an. Ich meine, so teuer sind die nicht, aber es klingt tatsächlich geil.
Gibt's da wirklich eine echte Alternative zu Creative? Ich meine, Creative, die Hardware ist zwar okay, aber der Treiber-Support ist unter aller Sau, sagen wir es, wie es ist.
Der Treiber ist ein bisschen dämlich und das weiß offenbar auch Creative, deshalb machen die da wohl nichts mehr. Asus hat mit den Xonar-Karten durchaus gute Karten, die kriegt man auch schon ab 50 Euro. Klingen auch gut. Mit der Essence hat man für 119 Euro sogar eine Top-Karte. Die kommen dann auch schon an die X-Files ran.
Aber die X-Files bleiben das Top of the Line.
Ja, die haben halt so ein paar Vorteile. Gut, es gibt die Ausentec-Karten, glaube ich, waren das. Die haben einen X-Files-Chip, aber eben eigene Treiber. Weshalb einige Leute dazu übergehen, sich die Treiber von Ausentec zu nehmen und eine X-Fi zu benutzen. Also von da, dann hat man die besseren Treiber und trotzdem den guten Soundchip auf der X-Fi, wenn man die schon hat. Aber ansonsten diese Ausentec-Home-Theater-Karten, auch so 100, 170 Euro. Die sind vergleichbar, haben aber eben tatsächlich bessere Treiber.
Auf den teuren X-Fi ist ja dieser RAM drauf. Hast du da irgendwelche Erfahrungen, ob der wirklich so viel bringt?
Wie du vorhin gesagt hast, für Modder sieht er toll aus.
Ja, der leuchtet schön rot, ja, das
stimmt. Ja, aber bringt tut er gar nichts.
Doch, Probleme, weiß ich noch, früher in Battlefield 2 sind wir abgestürzt wegen dem Scheißding.
Okay, bei mir nicht. Ich hatte auch früher einer der ersten X-Files und kam dann glücklicherweise über die Arbeit zu einem absoluten Freundschaftspreis an so ein Modell mit 64 Megabyte und externer Box und allem. Gemerkt hat man es nicht. Also wurde halt nie unterstützt. Wenn irgendwann mal ein Programmierer gesagt hätte, ich bin mutig, ich mache da was, dann hätte der vielleicht sogar irgendwo Vorteile gehabt, die nicht im esoterischen Bereich liegen. Also man muss dran glauben und ne, dann geht's auch. Aber momentan kann man es knicken.
Ja, welche Vorteile hätten dieser RAM, wenn ich ihn einsetzen würde? Klar, ein bisschen Framerate verbessern, weil er dich schneller verarbeiten kann, aber.
Er soll tatsächlich die Latenzen runtersetzen, weil ansonsten die Soundkarte ja öfter mit dem Arbeitsspeicher über dem Bus arbeiten muss. Und das sollte halt alles wie bei der Grafikkarte direkt auf der Karte passieren. Muss halt dummerweise direkt programmiert werden, ist nie geschehen. Ob es denn überhaupt einen großen Vorteil gehabt hätte, den man auch spüren könnte für Spieler, darf bezweifelt werden. Ob ein Musiker da einen Vorteil gehabt hätte, weiß ich auch nicht, weil es ja nie dazu kam. Also ich glaube nicht dran, dass es jemals eine Chance gehabt hätte, sich durchzusetzen.
Ja, das Einzige wäre dann, was wir jetzt noch übrig hätten, wären die Laufwerke. Aber da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Wer Filme gucken will, kauft sich ein Blu-ray mit mindestens 8-fach. Und ja, aber irgendein billiges DVD-Laufwerk.
Momentan gehen ja sogar Blu-ray-Brenner schon für knapp über 100 Euro weg. Also der Preis ist gleich gesunken. Aber da muss man sich dann wieder fragen, braucht man es? Also ist nicht irgendwie langsam die Zeit angebrochen, wo optische Laufwerke im PC tatsächlich überflüssig werden?
Ja, du musst immer bedenken, es gibt noch Leute, die nicht 50 Megabit DSL daheim haben. Ja?
Das habe ich auch gemerkt, als ich umgezogen bin und keinen DSL-Anschluss hatte für 2 Monate und dann mit 500 Megabyte am Tag UMTS zurechtkommen musste. Da habe ich dann doch arg verflucht, das Ganze. Aber ansonsten, es gibt ja auch noch USB-Sticks, Flash-Speicher und. Also ich persönlich lebe tatsächlich in einer optischen, datenträgerfreien Zone. Ich brauche den Kram nicht. Aber gut, anderen geht das sicherlich nicht so. Gibt ja auch Leute, die wollen eben auf jeden Fall eine Spieleverpackung haben und eine Filmverpackung, sich ein schönes Regal stellen. Wenn ich irgendwo ein Spiel in der Verpackung habe, dann verschwindet das oder geht kaputt.
Dann machst du was falsch.
Ja, das mache ich definitiv, aber ich habe halt auch Nachwuchs und der spielt gerne mit sowas. man verleiht sowas, mein Gott, da bin ich immer ganz froh, wenn ich den ganzen Kram irgendwo digital gespeichert habe und ihn nicht mehr verlieren kann, weil der redundant auf 2 externen Festplatten liegt. Selbst wenn mal eine vom Regal fällt, hat man das Ganze nochmal irgendwo.
Die Zukunft ist online, aber noch reichen Bandbreiten nicht. Oder wir ziehen nach Schweden, da funktioniert's ja.
So, in Schweden geht das. Ich meine, ganz ehrlich, in Hamburg haben die, glaube ich, neulich auch den ersten 1 Gigabit Pseudo-DSL-Anschluss geschaltet. Und viele Leute haben da auch schon 100 Mbit. Nur die armen Schweine auf dem Land, die haben halt ein Problem.
Ja, ist ganz schlimm.
Die werden leider auch in 50 Jahren noch ein Problem haben, da tut sich nichts. So. Dann muss man das so sehen. Wer in der Stadt wohnt, braucht keine optischen Laufwerke mehr. Wer weiter draußen wohnt, der ja, dann hat Pech gehabt.
Ja, ja, das ist wie mit meinem Floppy-Laufwerk. Ich habe es zwar immer noch drin, aber brauchen tue ich es nicht mehr.
Du hast ernsthaft noch ein Floppy-Laufwerk drin? Cool. Ich habe noch eins per USB im Keller rumliegen, aber das liegt da auch genauso wie viele andere Hardware einfach nur als, ja, man kann es ja vielleicht irgendwann mal brauchen und ich schmeiße es ja nicht weg, weil genau in dem Moment, wo ich es weggetan habe, da brauche ich es dann ja unbedingt. Genauso wie die PCI-Grafikkarten und den EDORAM. Ja.
Also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich tatsächlich noch Spiele habe, die ich hier rumliegen habe, Floppy. Und letzt zum Beispiel habe ich mich ganz toll gefreut wieder, dass ich das benutzen konnte.
Okay.
Und zum anderen, ich weiß, das ist vollkommener Schwachsinn, aber ein BIOS-Update übers Floppy mache ich einfach lieber. Da fühle ich mich sicherer irgendwie.
Wenn ich mir anschaue, wie wenig haltbar Floppys im Vergleich sind.
Ja, ich sag ja, es ist vollkommener Schwachsinn, aber wenn ich...
Ja, aber ich hab hier noch ein ZIP-Laufwerk, das wäre doch bestimmt auch was für dich. Du magst doch veraltete Hardware.
Ich kann dir gerade nicht sagen, ob ich meins noch hab oder nicht. Angeschlossen ist es nicht, aber ich hatte diesen Scheiß auch mal.
Ich hab meins am Sperrmüll gefunden. Ich muss zugeben, selber wollte ich es dann doch nie haben. Ich war stolz auf meinen Yamaha-Brenner, den ich damals hatte, diesen legendären F1, den letzten Brenner, den Yamaha auf den Markt geschmissen hat. Mhm. Der hat damals einfach gnadenlos alles gefressen, auch Scheiben, Originalscheiben, die sonnenbescheidenen Kopierschutz hatten, dass die auf gar keinem Rechner mehr liefen. Dem war das einfach egal, der hat es ignoriert. Da habe ich optische Laufwerke auch noch geliebt, aber als dann der Yamaha irgendwann kaputt war, da hat mich dann die Faszination verlassen. Blu-ray habe ich dann komplett übersprungen. Aber ich habe hier ein HD-Laufwerk für die Xbox 360. Was sagst du dazu?
Das hat sich auch gelohnt.
Hey, hat 10 Euro gekostet bei Amazon. Das HD-Laufwerk hatte Möglichkeiten. Also, ne? Ist jetzt keine? Naja.
Fassen wir zusammen. Grafikkarten braucht man nicht warten, kann man sofort kaufen.
Wie gesagt, wer gerne aufrüsten möchte, weil er was zu Altes hat oder meint, seine ist kaputt oder sonst was, eine GTX 460 für die Vernunft, was Neueres, Schnelleres fürs Auge und warten. Okay, es kommt im Dezember noch was Neues. Es kommt eben die 6970, die 6950. Mhm. Wer ATI mag, schnelle Grafikkarten mag, der wird da wahrscheinlich glücklich werden. Ansonsten, nö, nicht warten.
CPU?
Ja, Sandy Bridge, nett. Fusion, Potenzial. Wer einen schnellen Quad-Core-Prozessor hat, kann ruhig erstmal gemütlich warten. Weil auch hier, wenn ein Spiel tatsächlich mehr Leistung forderte als vor ein paar Jahren, dann ist es doch eher selten CPU-Leistung, die gefordert wird, statt mir wirklich. Wer sich aber natürlich zu Weihnachten eine HD-Videokamera schenkt, der kann Anfang Januar mit den Sandy Bridge-Prozessoren wahrscheinlich extrem glücklich werden. Weil 3,4 GHz mal 4 und dann eben auch noch mit der neuen Architektur von Intel und dazu noch einen brauchbaren Grafikchip, zumindest für Mittelklasse-Aufgaben. Das klingt gut.
Jo. Mainboard ist klar, wenn man sich CPU kauft, neues Mainboard. Und wenn man sich keine neue CPU kauft, braucht man auch kein neues Mainboard. Also das.
Da könnte man vielleicht noch erwähnen, wer sich jetzt unbedingt ein neues Mainboard kaufen will, auch wenn er es nicht muss und seine alte CPU weiterverwenden will. Ja, der kann sich ein ARM 3 Plus Mainboard kaufen, wenn die Dinger rauskommen. Die alten Prozessoren laufen weiter. Die neuen kommenden AMD-Prozessoren laufen aber nicht mehr auf den alten Boards. Das heißt, man könnte sich jetzt vorauseilend schon ein neues Mainboard holen und sich ganz toll fühlen, aber wirklich Sinn ergibt es auch nicht. Also Mainboard lassen, es sei denn, man rüstet eh komplett auf. Alles andere muss jetzt noch nicht sein.
RAM zuschlagen, vollhauen, alles mit 8 GB. Gibt es eigentlich schon 4 GB Sticks oder so weit sind wir noch nicht, oder?
4 GB Regel gibt es, die sind schon? Auch gar nicht so unbeliebt, ja. Also das geht auch in die Richtung. Die 2 GB sind zwar immer noch so die Trendsetter, also die aktuell günstigeren, aber 4 GB Module sind durchaus auch schon einigermaßen preiswert zu haben. Wenn man DDR3 hat, DDR2 sieht da natürlich ein bisschen anders aus, weil ist ja schon wieder veraltet, ne?
Ja.
Und DDR1 läuft eh unter ferner Liefen. Und wer noch SD-RAM hat, der sollte eh gut sparen und sich alles neu kaufen.
Der wird auch kein aktuelles Spiel spielen können, vermute ich.
Wahrscheinlich, ja. Wobei, ich war ja immer so mutig und habe auf einem älteren Notebook mit SD-RAM versucht, StarCraft 2 zu spielen. Wer mit weniger als 10 Frames leben kann, der, ja.
Das sind dann die Leute, die sich beschweren, dass keine AGP-Unterstützung mehr gibt.
Genau.
Festplatte sollte man sich auf jeden Fall, also eine Festplatte mit SSD, um das Betriebssystem drauf zu haben, muss genau, eigentlich
ne,
sein.
Eine SSD fürs Betriebssystem, da reichen ja im Prinzip auch 60 bis 80 GB. Gibt's momentan für knapp 100 Euro auch schon mit guten Geschwindigkeiten. Also wer da nicht zuschlägt, der weiß auch nicht, wie er seinen Rechner noch beschleunigen soll. Dazu eben eine gute Festplatte. Da kannst du dann ja von mir aus, wenn es tatsächlich nur ein Datengrab ist, dann muss es ja noch nicht mal das allerschnellste Modell sein. Wenn da die Spiele draufkommen, okay. Aber ansonsten passt es. Bei 3 TB Platten sollte man ein bisschen aufpassen. Da machen die aktuellen noch ein bisschen Probleme, weil da halt einfach mal wieder mal irgendwann ein Ingenieur geschlafen hat und gesagt hat, mehr als 2 TB. Im Leben nicht. Das ist so das Gleiche wie damals bei 120 GB. Und immer wieder. Wird sich auch alles irgendwann lösen, aber erstmal noch ein bisschen aufpassen.
Ja, und Soundkarte, unser beide Appell, kauft euch eine und kauft euch gescheite Boxen und erlebt endlich Spiele und Musik.
Oder von mir aus auch ein gescheites Headset über Klinke angeschlossen. Es klingt tatsächlich besser mit einer guten Soundkarte. Und ganz ehrlich, wenn ich bei einem Spiel mit bombastischer Grafik auf 3 Monitoren und mit supergeiler 3D-Brille vor einem Wasserfall stehe und der klingt wie ein alter, tropfender Wasserhahn, dann bringt das keinen Spaß. Es bringt echt das gesamte Spielgefühl durcheinander. Von daher, Leute, haut rein, kauft euch Soundkarten. Wenn ihr Creative nicht mögt, aus irgendwelchen Gründen, aus Zentec, bessere Treiber, X5-Chip oder auch die Asus-Karten, anderer Chip, aber auch hochwertig und klingt auch nicht schlecht. Ab 50 Euro passt. Immer rein damit.
Dann bedanke ich mich für deine Expertise, Dennis.
Aber natürlich, bitteschön.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es war informativ und ihr habt jetzt schon die rechte Hand an den Geldbeutel gefasst, um euch so richtig auf Weihnachten vorzubereiten und auf die nächsten tollen Spiele. Wir hören uns auf jeden Fall vor Weihnachten nochmal und bis dahin viel Spaß beim Spielen.